Micro Europa.
Sounds
moderno,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Museen gibt es schon seit der Renaissance. Und auch davor wurde Kunst schon an öffentlichen Stätten ausgestellt. Wahrscheinlich war schon jeder mal im Museum und hat Gemälde und Skulpturen betrachtet. Doch wer hat im Museum schon einer Frau beim Putzen von Knochen zugesehen, zwei Menschen dabei beobachtet, wie sie sich minutenlang anschreien oder einem Künstler schweigend gegenübergesessen? Und was hat das eigentlich mit Kunst zu tun? Ich habe mich für Micro Europa in die Welt der Performancekunst begeben, um zu erfahren, worum es bei Performances eigentlich geht und wer diese Kunst so macht. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa hier auf der Wüstenwelle. Mein Name ist Leslie Wendt und ich wollte erstmal herausfinden, was sich hinter dem Begriff Performancekunst denn eigentlich versteckt. Dafür habe ich mich mal bei den Studenten und Studentinnen der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen umgehört.
Ich weiß tatsächlich nicht, was Performancekunst ist, aber ich stelle mir irgendwas in Richtung Tanz, Theater, Drama vor.
Aber inwieweit man das wirklich als Kunst betrachten kann oder sollte, weiß ich nicht.
Oftmals eine körperliche, künstlerische Darbietung.
Also ich habe noch nie davon gehört. Aber ich sollte davon gehört haben, ich hatte Kunst vierstündig im Abi.
Performancekunst kann jederzeit überall stattfinden.
Also von Performancekunst habe ich noch nichts gehört. Ich weiß nicht, was das ist.
Also ich stelle das mir so vor, dass die Performance an sich eigentlich die Kunst ist. Also sowas wie eine künstliche Darstellung.
Die Aufführung als Kunst.
Also ich habe tatsächlich keine Definition parat, was ich darunter jetzt verstehen würde. Aber ich würde annehmen, es geht darum, durch eine Performance irgendwelche Statements oder Gefühle oder Emotionen oder irgendwas darzustellen und zu vermitteln. Also nicht Kunst auf Leinwand, sondern Kunst durch Ausdruck.
Performancekunst als Form von Theater? Eine Art Aufführung oder öffentliches Statement? Jemand, der es wissen sollte, ist Marina Abramović. Sie ist eine serbische Performance-Künstlerin und wird oft als die Großmutter der Performance-Kunst bezeichnet.
Performance is mental and physical construction that performer make in a specific time in the space in the front of audience and then energy dialogue happen. The audience and the performer make the piece together.
Marina Abramović beschreibt die besonderen Merkmale der Performance-Kunst. Unmittelbarkeit, Immaterialität und Kurzlebigkeit. Die Anfänge dieser Kunstform liegen in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren. Aber auch die Surrealisten und Futuristen beschäftigten sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts schon mit neuen Darstellungsmitteln, wie Aktionen, Happenings und Körperkunst. Bekannte Vorläufer sind zum Beispiel Gina Pane, Joseph Beuys, Yoko Ono und Yves Klein. Doch woher kommt der Name Performancekunst jetzt eigentlich? Das englische Wort Performance steht für Vorführung und Auftritt. Und in gewisser Weise handelt es sich bei einer Performance auch um einen situationsbezogenen, interaktiven Auftritt. Unterschiede zum Theater gibt es aber dennoch. Eine Performance findet im realen Raum, in Realzeit vor Publikum statt, ist aber nicht auf gleiche Weise wiederholbar und der Künstler spielt keine Rolle. Marina Abramović Werke zeigen deutlich, Künstler und Werk sind nicht trennbar, da der Künstler selbst das Medium ist. Die Performancekunst stellt sich damit bewusst gegen die bestehende Regelästhetik und die vorherrschenden ökonomischen Prinzipien in der Kunst. Kunst sollte keine Ware mehr sein, sondern ein Erlebnis von Künstler und Publikum.
The audience and the performer complete the work. And without audience, the work for me don't exist.
Performancekünstler fokussieren somit eher den künstlerischen Prozess. Und dieser Prozess ist bei jeder Performance, jedem Publikum und jedem Künstler anders. Performances können laut oder leise, lang oder kurz, aktiv oder passiv sein. Es gibt schlichtweg keine Grenzen. Der ein oder andere fragt sich jetzt vielleicht trotzdem noch, warum ein Künstler 721 Stunden schweigend auf einem Stuhl sitzt, sich dem Publikum ausliefert oder einen anderen Künstler anschreit. Marina Abramović beschreibt ihre Arbeiten als Grenzerfahrungen. Nur möglich durch die Energie und den Austausch mit dem Publikum und gleichzeitig auch für das Publikum gemacht. Ein Ort der Reflexion und des Miterlebens.
I'm not interested in dying, but I'm interested in how far you can push the energy of the human body, how far you can go, and then see that actually our energy is almost limitless. It's not about the body, it's about mind who push you to the extremes that you never could imagine.
Grenzerfahrung, Extreme und Energiedialog. Vielleicht nicht das Erste, woran man bei Kunst so denkt. Bevor wir Marina Abramović und ihre Performances ein bisschen näher kennenlernen, kommt jetzt Chris Rea mit I Can Hear Your Heartbeat. Vor Chris Rea mit I Can Hear Your Heartbeat haben wir einen Namen schon öfter gehört, Marina Abramović. Im folgenden Porträt erfahrt ihr mehr über die serbische Künstlerin. Eine Frau mit schwarzen Haaren und markanten Gesichtszügen steht nur spärlich bekleidet in der Mitte eines Raumes. Sie ist mit Schriftzügen beschmiert, ihre Lippen sind bemalt und in der Hand hält sie eine geladene Waffe, auf sich selbst gerichtet. Neben ihr ein Tisch mit Gegenständen und Besucher, die mit ihr machen können, was sie wollen. Die Rede ist von Marina Abramović, die diesen Raum einnimmt und den Trubel mit ihrer Präsenz und inneren Ruhe überstrahlt. Es handelt sich um Rhythm Zero, eine der ersten öffentlichen Performances der 1946 in Belgrad geborenen Künstlerin. Marina Abramović zählt heute zu den bekanntesten Performance-Künstlerinnen. Sie bietet Nachwuchskünstlern in dem von ihr 2010 gegründeten Marina Abramović Institute eine Plattform zum Austausch und lehrt ihre Methoden. Erst vor 2 Jahren konnte man europaweit ihre Retrospektive The Cleaner unter anderem in Stockholm, Florenz und auch Bonn sehen. Doch hinter der Performance-Künstlerin steckt noch mehr.
So basically you're looking into many marinas. You look in the marina who is product of the
two partisan parents, two national heroes, no limits, willpower, any aim she put in the front of her. And then right next to this one, you have the other one who is like a little girl who, you know, mother never gave her enough love and very vulnerable and unbelievably disappointed and sad. And then it's another one who have this kind of spiritual wisdom and can go above all that. And this is actually my favorite one.
Marina Abramović erzählt in ihrem Film The Artist is Present von ihrem Leben, das nicht nur von der Kunst, sondern auch von Kommunismus und Spiritualität geprägt ist. Als Tochter jugoslawischer Partisanen im Zweiten Weltkrieg wurde sie streng erzogen. Disziplin, die man bis heute in ihren Performances merkt. Nach einem Studium der Malerei entdeckte sie die gerade aufkommende Performancekunst für sich.
So, after that I stopped painting and I start realizing that I can use any material I want, fire, water and the body. At the moment when I start using the body, it was such an enormous satisfaction that I had and that I can communicate with the public that I never could do anything else.
Seit diesem Moment begeistert und schockiert sie ihr Publikum gleichermaßen mit ihren Werken. Teil vieler dieser Performances war Ulay. Mit dem deutschen Künstler, der im März diesen Jahres verstarb, lebte und arbeitete sie über 10 Jahre zusammen, bevor sie sich 1988 in der Performance The Lovers, The Great Wall Walk, bei der sie 90 Tage auf der chinesischen Mauer aufeinander zuliefen, trennten.
After a split with Ulay, it was the most dramatic moment of my life. I lost men I love and I lost my work because it was working together. It was nothing there, it was empty.
Doch auch von dieser Trennung lässt sie sich nicht aufhalten, sondern wächst als Künstlerin, denn sie selbst sieht Künstler als Krieger, die auch sich selbst erobern müssen.
Artists have to be warrior. Have to have this determination and have to have the stamina to conquer not just new territory, but also to conquer himself and his weaknesses.
So it doesn't matter what kind of work you're doing as an artist. The most important is from which state of mind you're doing what you're doing. And performance is all about state of mind.
Inwiefern Marina Abramović sich in ihrer Kunst selbst erobert und gleichzeitig ihrem Publikum und der Gesellschaft einen Spiegel vorhält, hört ihr gleich nach How I Became the Bomb mit Ulay O.
Ulay, ulay, ulay.
How I Became the Bomb mit einem Song, der an Abramowitsch langjährigen Partner im Leben und der Kunst erinnert. Die Medien- und Performancekünstlerin Valie Export sagt zu Kunst: Die Kunst muss laut sein, die Kunst muss schreien, damit sie gehört wird, die von Künstlerinnen insbesondere. Hört selbst, ob das auf Marina Abramowitsch Performances, um die es heute geht, zutrifft.
Must be beautiful. Artist must be beautiful.
So kann es klingen, wenn Marina Abramowitsch eine ihrer Performances aufführt. Der letzte Ausschnitt gehört zu ihrem Werk Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful, in welchem sie sich ihre langen Haare mit Kamm und Metallbürste kämmt. Während ihr Kämmen immer intensiver wird, wiederholt sie ununterbrochen den Titel der Performance. Diese zeigt, Abramowitschs Werke stehen für eine Kunst, die nicht schön sein muss, sondern die direkt und grenzenlos ist.
This piece, Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful, I made this piece in front of a very large audience. And the piece, Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful, was really about this image of art that should be beautiful. The idea of the, you know, the painting should kind of fit the colors of the carpet in the living room, which I think was so wrong. Because in my point of view, the art have to be disturbing. Art have to have a prediction of the future. Art have to ask questions. And art have to be so many things. Be beautiful or not beautiful is not important. Have to be true.
Egal ob schön, verletzend, hinterfragend oder berührend, immer ist die Künstlerin in ihren Werken präsent. Das gilt neben ihren vielen Performances wie Imponderabilia, Relation and Time oder Rest Energy, vor allem für eine Performance, die sie in New York im Museum of Modern Art 721 Stunden lang durchgeführt hat. In The Artist is Present sitzt Marina Abramowitsch 3 Monate lang jeden Tag im Lichthof des Museums auf einem Stuhl, schweigend. Und jeder, der sich ihr gegenübersetzen möchte, kann das machen. Mit den Reaktionen der Besucher hätte wahrscheinlich niemand gerechnet. Stundenlang stehen diese an, brechen vor der Künstlerin in Tränen aus oder erstarren regelrecht. Und das, obwohl Abramowitsch nur schweigend auf einem Stuhl sitzt und den Besuchern in die Augen blickt?
People don't understand that the hardest thing is to actually do something which is close to nothing. It's demanding all of you, because there is no story anymore to tell. There's no objects to hide behind. There's nothing. There's just your pure presence. You have to rely on your own energy and nothing else.
Marina Abramowitsch erklärt, dass ihre Performance genau deshalb so emotionale Reaktionen hervorruft. Ihr Gegenüber erhält die ungeteilte Aufmerksamkeit, kommt inmitten des Museums zur Ruhe und wird mit sich selbst und seinen innersten Gedanken konfrontiert. Für die Künstlerin hingegen bedeutet die Performance, die sie weltberühmt gemacht hat, eine hohe psychische und physische Belastung. Daher beschreibt sie einen wichtigen mentalen Vorbereitungsprozess, in welchem sie alles verlangsamt und einen bestimmten Bewusstseinszustand erreicht.
The proposition here is just empty yourself. Be able to be in the present time. Put your mind here and now. And then something emotional open. And that's what we are looking for in this work. In performance, you have to have emotional approach. It's a kind of direct energy dialogue with the public and the performer.
Ihrer eigenen Aussage nach geht es aber nie um Ruhm oder Bekanntheit, sondern um das Werk an sich und die Anerkennung der Performancekunst, der sie sich verschrieben hat.
So for me is like, that's why this show in MoMA is historical for me important, to really put the kind of things in the right place. Because performance never been a regular form of art. It's been alternative since I was born. So I want to really to be a real form of art in a respect.
Eine weitere bekannte Performance, die sie 1997 auf der Biennale in Venedig aufführt, und dafür mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet wird, ist Balkan Barock.
And one very important piece I made in those days, it was Balkan Barock. And this was the time of the Balkan Wars. And I wanted to create some very strong, charismatic image, something that can serve for any war, any time, because Balkan war now is finished, but there's always some war somewhere. So here I'm washing 2,500 big, big cow bloody bones. You can't wash the blood. You never can wash shame for the wars. So I'm washing these 6 hours, 6 days, and worms are coming on these bones and becoming possible, an unbearable smell. But then something stays in the memory.
Abramowitsch sitzt auf einem Berg von frischen Rinderknochen und reinigt diese mit einer Bürste, während sie traditionelle Totenlieder ihrer Heimat singt. Im Hintergrund läuft eine Videoinstallation von ihr und ihren Eltern. Manch einer empfindet dieses Werk wahrscheinlich als makaber oder abstoßend. Abramowitsch aber greift dabei symbolisch den Balkankonflikt und den Umgang mit Krieg, Trauer und Schuld auf. Es ist schwer, auch nur einen Einblick in Abramowitsch vielfältige Werke zu geben. Doch ich habe auch den Tübinger Studenten und Studentinnen ein paar Auszüge gezeigt und daraufhin ihre Reaktionen eingefangen.
Es ist super emotional, es ist sehr Gestik, Mimik betont, es ist etwas, was ein Augenblick nur ist.
Das ist brutal, verstörend, unnötig.
Schrill, extrem, legendäre Performance-Künstlerin.
Also erst dachte ich, wow, die Frau ist sehr exzentrisch. Dann dachte ich, fragwürdig, was da alles so projiziert wird oder abläuft. Aber sehr intensiv, teilweise sehr makaber. Man hat das Gefühl, sie testet Grenzen aus, also auch von den Zuschauern, und provoziert.
Verletzlichkeit, Brutalität, Historie, Krieg, Wahnsinn.
Befremdlich und einprägsam.
Man muss drüber nachdenken. Es erschließt sich nicht auf den ersten Blick. Wahrscheinlich eine Art Gesellschaftskritik oder Gesellschaftsspiegel.
Nach den Meinungen der Tübinger Studierenden und dem ersten Kennenlernen von Marina Abramowitsch sowie ihren Performances, was haltet ihr davon? Während dem Nachdenken ein bisschen musikalische Begleitung. AC/DC mit You Shook Me All Night Long. AC/DC mit You Shook Me All Night Long hier bei Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute sind Performancekunst und die serbische Performancekünstlerin Marina Abramović, die durch Werke wie Balkan Baroque und The Artist is Present weltberühmt geworden ist und die Performancekunst maßgeblich geprägt hat. Wer sich mit Marina Abramović und der modernen Kunstszene besonders gut auskennt, ist Evelyn Scheels. Die in München geborene Autorin und Regisseurin studierte vergleichende Literaturwissenschaften und Kunstgeschichte und arbeitete seither bei Sendern der ARD und Arte. 2013 war ihr Dokumentarfilm Georg Baselitz über den weltberühmten deutschen Künstler in den Kinos zu sehen. Ich habe mit ihr über Performancekunst, Marina Abramović Werke und ihren aktuellen Dokumentarfilm Body of Truth gesprochen.
Frau Scheels, worum geht es in Ihrem Film und was wollen Sie den Zuschauern vermitteln?
Der Film erzählt vier Künstlerinnen, die sich alle sehr intensiv mit ihrem Körper in ihrer Kunst auseinandersetzen. Das heißt, ich hole ein bisschen mehr aus. Ich habe in Paris, wo ich auch lebe, sehr viele sehr extreme Modern-Dance-Aufführungen gesehen, wo die Tänzer ganz extrem wirklich über für mich Grenzen hinaus gehen, mit ihrem Körper umgegangen sind. Das hat mich wahnsinnig interessiert und fasziniert. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie sieht das denn in der bildenden Kunst aus? Irgendwie bin ich sofort auf Frauen gekommen. Ich habe irgendwie gar nicht an Männer gedacht in dem Kontext. Das war sofort für mich klar, dass Frauen und Körper war für mich so eine Einheit, wobei es natürlich auch ein paar männliche Performance-Künstler gibt, wie Chris Burden und so, aber anyway. Und dann war ich schon immer, ich hatte in den 90er Jahren mal eine tolle Performance von Marina Abramović in München gesehen, just im das war in der Stuckvilla. Da hat sie ihre, wo sie dann in Venedig prämiert worden ist, dafür dieses Balkan-Barock-Epic gemacht, wo sie diese Bloody Bones gewaschen hat und diese Lieder dazu, diese Totenlieder dazu gesungen hat. Auf jeden Fall hat es mich sehr, ich bin von dem Thema ausgegangen und habe dann gesehen, also welche Künstlerinnen passen zu meinem Thema. Und da gab es natürlich eine Longlist und eine längere Entwicklung. Es gibt ja tolle Vorläuferinnen in der Kunst im Umgang mit dem Körper, das ist jemand wie Gina Pane oder Hanna Wilke oder Anna Mendieta, aber die leben leider alle nicht mehr. Deshalb habe ich mich mal unter den Lebenden umgesehen und da war natürlich Marina Abramović wahnsinnig naheliegend und toll. Und dazu habe ich dann in einem Buch über Shirin Nejat einen Brief gefunden, den Marina Abramović an Shirin geschrieben hat, der als Vorwort dieses Buches kam. Und da hat sie so viele Parallelen geschaffen, im Umgang auch mit Körper, in der Radikalität, in der politischen Bestimmtheit auch, dass ich dann Shirin Nejat, die ich sehr bewundere und auch schon lange kenne, war dann auch völlig klar, die ist wahnsinnig interessant in dieser Konstellation. Dann kam wesentlich später Sigalit Landau dazu, die Israelin, die also sehr extrem mit ihrem Körper arbeitet und ja entsprechende Post-Holocaust-Geschichte auch hat, Biografie hat. Und Katharina Sieverding als Deutsche hat eine ganz andere Position, nämlich sie benutzt den Kopf. Also als den Kopf ist für sie, der Kopf ist für sie das, der wichtigste Teil des Körpers. Das sind so die Positionen, die ich in dem Film also thematisch dargestellt habe. Und Der Film zeigt eigentlich, also wie diese Frauen das Persönlichste, was sie haben, nämlich ihren Körper benutzen und damit eingehen auf politische und persönliche auch Verwundungen. Das ist ein ganz wichtiger Teil, also die Verwundbarkeit, wie sie selber ihre Verwundbarkeit zeigen und die umsetzen in Kunst. Und verwundbar sind wir alle. Also finde ich, ist da ein ganz starker Concern, dass man weiß, okay, es geht nicht nur mir so, we all have our bullshit, wie Marina in meinem Film sagt. Und das, finde ich, ermöglicht, dass man sozusagen seine eigenen ja, Probleme, Verletzungen, Verwundungen auch wiederfindet in dem, was in den Geschichten der Künstlerin und in ihren Werken. Und das erzählt mein Film.
Vielen Dank für diesen ersten Einblick. Also gerade bei Marina Abramović Performances haben Sie ja auch schon gesagt, es geht auch um die Verwundbarkeit des Körpers und das wird ja häufig, werden ja auch so Grenzerfahrungen und Extreme sehr, sehr deutlich dargestellt, was ja aber immer wieder auch kritisiert wird. Inwiefern würden Sie sagen, es ist trotzdem Kunst, es wird ja ab und zu dann auch diskutiert, ist das jetzt reine Provokation oder ist das Selbstausdruck? Wie stehen Sie dazu?
Ich denke, dass die Stärke der Performancekunst ist, dass es eine unfassbare Unmittelbarkeit hat. Man ist einfach da. Das ist auch der Unterschied zwischen, sage ich jetzt mal, Kino und Theater. Im Kinosaal sitzen sie auch im Dunkeln und es ist toll und sie lassen sich ein auf etwas. Das Theater hat die Unmittelbarkeit, und das ist bei der Performancekunst genauso, dass quasi in dem Raum, in dem ich atme, noch jemand steht und mir etwas präsentiert. Und diese Unmittelbarkeit, ich erlebe diese Performances ja mit. Und ich habe auch Angst. Sie evoziert in mir ja auch Ängste, Widersprüche und alles. Also gerade wenn Marina Abramović da sitzt und blutige Knochen wäscht und es ist ein unangenehmer Geruch in dem Raum, nämlich der Geruch von Verwesung und von Tod. Und gleichzeitig ist der Balkankrieg gewesen. Und diese ganzen Vernetzungen, dann habe ich ein physisches, stärkeres Erleben oder ein anderes Erleben. Ich sage jetzt nicht stärker, ein anderes Erleben. Als vor einem Bild in einem Museum. Also ich kann mich dem auch schwieriger entziehen.
Das heißt, Sie sehen im Körper auch eine andere Ausdrucksstärke als jetzt zum Beispiel mit einer Leinwand, also ein anderes Potenzial dann auch, oder?
Das würde ich auf keinen Fall wertend sehen, weil es gibt ja auch Bilder, die einen umhauen. Also die etwas in einem ansprechen. Also ich denke da an Georg Baselitz, über den ich ja auch mal einen Kinofilm gemacht habe. Da gibt es schon Bilder, vor denen ich auch atemlos gestanden bin. Also das geht eigentlich bis in sein jetziges Schaffen. Das sind so großartige Werke. Aber es funktioniert einfach auf anderen Ebenen als Performancekunst. Man kann Performancekunst natürlich tatsächlich ablehnen und so, aber es ist ja wie ein Spektakel, die Performancekunst. Es ist ja nicht so, dass Marina Abramović es nur steht und sich den kommunistischen Stern in den Bauch ritzt. Das ist ja Teil einer Performance, wo sie sozusagen Schmerzzustände durchläuft. Und sie sagt ja auch, wir haben alle Angst vor Schmerz. Wir haben Angst vor dem Tod, wir haben Angst vor Krankheit. Aber wenn man sich dem konfrontiert, können wir besser damit umgehen, sage ich jetzt mal auf eine knappe Formel gebracht.
Evelyn Scheels mit einem ersten Einblick in ihren Dokumentarfilm und die Biografie der vier Protagonistinnen. Marina Abramović, Sigalid Landau, Shirin Neschat und Katharina Sieverding. Bevor wir noch mehr über Marina Abramović und ihre Motivation hinter Performancekunst erfahren, kommt jetzt Michael Jackson mit Don't Stop Till You Get Enough.
You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like
power.
Micro Europa.
Micro Europa.
Don't Stop Till You Get Enough von Michael Jackson. Und auch Marina Abramović lässt sich bei ihren Werken nicht aufhalten. Und zwar weder von Kritikern noch von ihrem eigenen Körper, sodass sie in ihren Performances regelmäßig physische und psychische Grenzen überwindet. Einige ihrer Prinzipien hat sie in ihrem sogenannten Lebensmanifest einer Künstlerin festgehalten.
An artist should not lie to himself or to others. An artist should not steal ideas from the other artist. An artist should not compromise for themselves or in regard to the art market. An artist should not kill another human being. An artist should not make themselves into an idol. An artist should avoid falling in love with another artist.
In diesem Manifest schreibt sie auch, ein Künstler muss sich seiner eigenen Sterblichkeit bewusst sein. Ein Künstler sollte leiden. Aus dem Leiden entspringt das beste Werk. Leiden führt zu Transformation. Durch das Leiden transzendiert ein Künstler seinen Geist. Ich habe Evelyn Scheels, die sich schon seit langer Zeit mit Kunst beschäftigt und durch ihre Dokumentarfilme selbst künstlerisch tätig ist, gefragt, ob sie Marina Abramović in diesen Aussagen denn zustimmt.
Ich denke schon, dass man, wenn alles in großer Harmonie ist, sage ich jetzt mal, hat man vielleicht gar nicht so das Bedürfnis, irgendetwas zu ändern. Ich denke schon, dass Leiden, das hat ja viele Facetten. Das hat ja ein Leiden an der Welt, das kann ja wahnsinnig unterschiedlich sein. Das ist ja völlig individuell. Natürlich kann man, also würde ich dem schon zustimmen, also auch wenn ich jetzt an große Dichtung denke, sagen wir mal Baudelaire zum Beispiel mit den Blumen des Bösen. Baudelaire hat unendlich an der Welt gelitten. Der hatte diese Melancholie, diese Schwere, die er in seinen Spleen-Gedichten dann hat und so. Ich denke, bei den Künstlern, mit denen ich mich befasst habe, war immer, wenn man der Sache nachgegangen ist, ein Konflikt mit der Welt. Und ich glaube, wenn ein Konflikt mit der Welt da ist, hat man vielleicht das Bedürfnis oder den Drang, sich in dem Medium auszudrücken, das einem nahe ist. Bei mir ist es natürlich auf einer anderen Ebene der Film, dass ich sozusagen eine Geschichte, die mich beschäftigt. Ich meine, natürlich spricht es mich auch an oder eigene Verletzlichkeiten, dass ich mich mit diesen Künstlerinnen so befasst habe. Das hat viele Zusammenhänge. Da kommen wir auch zum Zweiten Weltkrieg, zum Dritten Reich und so weiter und so fort. Da gibt es ja viele Schnittpunkte in den Biografien. Marina Abramović, deren ja. Eltern sich im Zweiten Weltkrieg als Partisanenkämpfer kennengelernt haben, also eine Liebe entstanden ist mit Anwesenheit von Tod und Verlust im Krieg, eine Kriegsliebe. Dann wurde sie geboren, da war der Krieg vorbei, da war die Liebe aus. Und darunter hat Marina Abramović sehr gelitten unter der schlechten Ehe ihrer Eltern. Sie ist ja auch viel geschlagen worden von der Mutter, und weil die Mutter unglücklich war. Also es ist sehr komplex. Katharina Sieverding ist von Deutschland den Nazis besetzten Prag geboren, als Tochter eines deutschen Arztes. Sie hat also den Faschismus in die Wiege in gewisser Weise mit hineinbekommen. Und umso stärker war das auch immer ihr Thema und ihre Sensibilität, wo sie auch Sachen vorweggenommen hat mit ihren Arbeiten in den 90er Jahren, wo sie schreibt, also kurz nach der Wende, wo sie dann sagt, Deutschland wird deutscher. Sie hat Rechtspopulismus da schon unfassbar früh von weggenommen. Wahrscheinlich war er ja nie weg. Und Sigalit Landaus Eltern, Vorfahren sind aus Europa als Holocaust zum Teil viel in Auschwitz gestorben von ihrer Familie, und ein paar Überlebende sind eben in Israel angekommen. Und das Holocaust-Trauma ist voll auf sie übergegangen. Sie arbeitet nicht umsonst mit Stacheldraht. Und dann lebt sie in einer Welt in Israel, wo auch sehr viel Stacheldraht ist, unter anderem. Ich meine, sie möchte mit ihrer Kunst ja ein bisschen heilen, aber es ist auch so Prozesse, dass man ein Leiden, sich selbst ein Leid zufügt, um es anderen vielleicht auch zu erleichtern, sich dem zu stellen.
Das heißt, so diese äußeren Umstände, in denen die Künstlerinnen ja alle irgendwo aufgewachsen sind, die sie auch geprägt haben, das ist dann so ein Stück weit auch dieses Verbindungselement, was ihre Protagonistinnen im Film miteinander verbindet, oder?
Also im Laufe der Recherche und der großen Vertiefung dieses Themas, was ja über viele Jahre ging, wurde es immer politischer. die, sage ich mal, die zeitgeschichtlichen Prägungen und Verletzungen sind mir immer klarer geworden als Auslöser, sage ich mal, die diese Frauen dazu gebracht haben, überhaupt Künstlerin zu werden. Und ich denke, mich hat Kunst immer sehr interessiert als Seismograf von Politik und Gesellschaft. Und ich glaube, dafür haben alle vier Protagonistinnen sehr feine Sensoren. Und sie setzen es natürlich in eine universelle Sprache, nämlich in ihre Kunst um.
Das heißt, offensichtlich hat Kunst ja schon noch immer in gewisser Weise eine starke Verbindung auch zur Gesellschaft und auch zu den politischen und ja auch geschichtlichen Verhältnissen, die hinter Künstlern stecken, oder?
Ja, unbedingt. Das heißt aber nicht, dass Kunst vordergründig ist. Es gibt Kunst, die ist in der ersten Dimension sehr politisch. Aber es geht ja darum, dass man da eine andere Sprache erschafft. Sie können überlegen, warum ist es ihre Antwort auf den Balkankrieg? Aber dass sie blutige Knochen putzt und die da auf einem Haufen liegen und dass sie viel mit Skeletten arbeitet und sowas. Aber das kann nicht eins zu eins sein. Wenn es eins zu eins ist, ist es vielleicht nicht die stärkste Kunst.
Frau Scheels hebt die Verbindung von Performancekunst und der Gesellschaft und Geschichte der Künstlerinnen hervor. Dadurch wird erneut deutlich, unser heutiges Thema Performancekunst bietet eine Projektionsfläche und Raum für Reflexion. Ein gutes Beispiel dafür ist Marina Abramović mit ihren vielen Werken. Aber bevor wir uns wieder ihr widmen, Elton John mit I'm Still Standing.
To know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
Auch Marina Abramović bleibt standhaft mit ihrer Kunst und mit Performances wie beispielsweise zu dem Balkankonflikt oder der Vermarktung von Kunst oft nicht still. Evelyn Scheels berichtet uns nun, ob sie eine Lieblingsperformance von Abramović hat und was ihr zu dieser Künstlerin besonders im Kopf bleibt.
Ja, also ich denke, das, was sie da wieder aufgenommen hat mit der Rasierklinge, sich da in den Bauch da das einzuritzen, da kann ich mal kaum hinschauen. Wir haben das auch nur sehr reduziert, also wir haben das nicht brutal eingesetzt. Da gab es brutalere Bilder. Die trifft bei mir offensichtlich etwas. Natürlich eine Angst und eine Verletzung von Körper. Ich kann nicht meine Spritze sehen. Also ich kann nicht von der Lieblingssache sprechen. Sie war schon als junge Studentin, hat sie ja, da gab es ja noch gar keine Performance oder Körperkunst und so. Und als da diese junge Marina sich einen brennenden kommunistischen Stern baut und ihre Haare abschneidet und in dieses Feuer hinein, also das ist ja wie ein Ritual. Das finde ich schon alles sehr fantastisch, was sie macht. Also. Das hat alles so seinen Kontext. Ich könnte jetzt nicht von einer Lieblingsarbeit sprechen, aber es gibt sehr, sehr starke Arbeiten und die können Sie alle in dem Film, sind die natürlich drin.
Sie haben ja auch schon davon gesprochen, dass in Performancekunst diese Nähe dasteht, dass man das auch so miterlebt als Zuschauer. Würden Sie sagen, so Performancekunst oder auch Installationskunst ist so ein bisschen die Zukunft der Kunst?
Nein, solche Prognosen möchte ich nicht treffen. Ich glaube, die Kunst lebt dadurch, dass sie eine unglaubliche Vielfalt hat, dass es großartige Malerei gibt, dass es tolle Skulptur gibt, dass es nach wie vor Formen von Pop-Art gibt, die anschauen Sie, wenn man könnte sagen, jemand wie Roy Lichtenstein, was hat das noch mit Gesellschaft zu tun? Das hat wahnsinnig viel mit Gesellschaft zu tun, mit der amerikanischen Gesellschaft. Schauen Sie Andy Warhol an, wenn der da seinen Converse-Turnschuh auf einem riesengroßen Bild macht und die Zahl 12 dabei ist, dann geht es auch um 12 Apostel und so. Also die Sachen, wenn man sie genauer studiert, die jetzt erst Pop-Art oberflächlich erscheinen, stehen dann doch in einem sehr komplexen gesellschaftlichen Netz, was man entschlüsseln muss natürlich.
Und Sie haben ja während Ihrem Film auch sich damit auseinandergesetzt, wie arbeitet Marina Abramović? Wenn ich das richtig gelesen habe, haben Sie sie ja auch bei ihrer Arbeit an neuen Werken, die 2021 in der Royal Academy in London gezeigt werden, begleitet. Wie haben Sie Marina Abramović bei diesen Dreharbeiten und auch bei Ihrer eigenen Arbeit erlebt? Was ist Ihnen vielleicht besonders irgendwie in Erinnerung geblieben?
Sie ist, wenn sie arbeitet, unfassbar konzentriert. Sie hat einen wunderbaren Humor, wo wir oft gelacht haben und das war sehr, sehr schön. Es war sehr, sehr interessant, sie bei ihren, weil sie ist unglaublich smart. Sie hat also jetzt sich überlegt, performen kann sie, sie macht das ja auch nicht mehr so wie in den letzten 10 Jahren, performt sie nicht mehr mit ihrem Körper so wie vorher natürlich. Aber sie hatte jetzt eben die Idee, dass sie ihre Performances in Alabaster, das ist ein ganz komplizierter Vorgang, in dreidimensionalen Alabaster, wenn der angeleuchtet wird, dann sieht man also Ganzkörper Marina Abramović sozusagen verewigt. Und sie erzählt dann auch, dass sie möchte, wenn die Welt mal untergeht, die sind auch kodiert, diese Alabasterblöcke, dass wenn Aliens mal kommen, dass die in der Lage sind, das zu dekodieren und dann stehen sie dann wieder vor Marina Abramović. Also sie will sich schon gerne für immer verewigen.
Es gibt ja mittlerweile auch dieses Institut, das nach ihr benannt ist, wo es ja auch darum geht, also ja jüngeren Künstlern ihre Methoden zu vermitteln oder auch auf verschiedenen Ausstellungen, zuletzt ja auch in Bonn sehr groß, hier in Deutschland, hatte man als Zuschauer oder als Besucher ja auch die Möglichkeit, so Methoden nachzuempfinden, zum Beispiel sich auch auf so 2 Stühlen gegenüberzusetzen und dieses Artist's Present, sich das mal auszuprobieren oder auch sich so zu versuchen, in der Stille diese Reiskörner zu sortieren. Das kann man ja eben auch in ihrem Institut sozusagen nachempfinden. Könnten Sie sich auch vorstellen oder haben Sie sowas schon mal ausprobiert, sich mit sowas zu beschäftigen selber?
Ja, unbedingt. Ich meine, das ist ja auch ich habe es jetzt nicht so konkret gemacht, habe mehrere Performances von ihr miterlebt. Bin da auch 4 Stunden in der Kälte gestanden in Stockholm, bis ich rein konnte und so weiter. Und das ist dann schon, ich meine, das erfasst einfach den ganzen Körper, aber es hat natürlich auch vieles mit Meditationstechniken zu tun, die viel nicht mehr so oder manchen nicht geläufig sind. Mir sind die ein bisschen geläufig. Und dieses sich konzentrieren wie mit den Reiskörnern und dadurch auch den Kopf ein bisschen leeren und sozusagen die alles andere mal absacken zu lassen, das kommt ja viel auch von den diversen auch asiatischen Meditationstechniken. Mhm. Aber klar, ich finde das immer sehr, sehr faszinierend, wie man seine eigene, sage ich mal, physische und auch mentale Befindlichkeit durch solche Dinge durchaus beeinflussen kann.
Marina Abramović ist ja schon was auch ich so aus meiner Recherche mitgenommen habe, eine sehr komplexe Persönlichkeit mit sehr komplexen Werken und ja auch eine Vielzahl an verschiedensten Werken. Könnten Sie Marina Abramović in einem Satz beschreiben?
Das ist sehr schwierig. Also ich würde sagen, sie ist eine unglaublich wache, unfassbar smarte und sehr weit denkende und Dinge vorausnehmende Künstlerin.
In einem Satz kann man Marina Abramović wahrscheinlich kaum besser beschreiben. Abschließend habe ich die Regisseurin Evelyn Scheels noch nach dem Weg ihres Films von dessen Konzeption bis zur Realisierung gefragt. Was war die größte Herausforderung?
Da kann man ganz schwer von der Größe sprechen, weil das hat zu viele verschiedene Etappen, die alle sehr, sehr fordernd und herausfordernd sind. Sie müssen ja erst mal schauen, dass Sie die Mittel für so einen Film zusammenbekommen. Als ich anfing damit, war das alles noch vor MeToo. Ich bekam also Absagen, in denen hieß es, was wollen Sie hier ein Minderheitenprogramm machen für Frauen und dann sind es auch noch Künstlerinnen. Also so fing das mal erstmal alles an. Ich habe schon mal 3 Jahre gebraucht, um überhaupt einen Produzenten zu finden und kam dann aber mit der Indie-Film Sonja Otto zusammen und dann haben wir gemeinsam weitergekämpft, aber es geht nicht glatt. Und natürlich war dann, als wir dann endlich die Mittel hatten, was ein langer Weg war, natürlich die Dreharbeiten, ist es immer wahnsinnig aufregend, wie schafft man das, wie bekommt man alles hin und wie kann ich das erzählen, was ich im Hinterkopf habe, was ich erzählen möchte und so weiter und wie kann ich trotzdem beim Dokumentarfilm reagieren und spontan reagieren auf Situationen, also das ist auch sehr komplex und dann kam natürlich eine lange Phase des Schnittes. Und das sind ja nicht 4 Einzelporträts, sondern die Geschichten der 4 Frauen und ihre Positionen und Werke sind miteinander verschlungen. Und das war nochmal auch ein sehr, sehr komplexer Prozess, sagen wir mal so, weil da gibt es dann immer viele Möglichkeiten und man muss die finden, die richtige und die als die notwendige erscheint.
Jetzt ist ja auch gerade mit den Frauen nochmals angeklungen. Sie hatten vorher ja schon darüber gesprochen, da gerade auch diese Künstler, dass die da immer wieder auf Frauen gestoßen sind. Haben Sie sich letztendlich ganz bewusst dafür entschieden, 4 Frauen zu wählen als Protagonistinnen?
Das lag irgendwie auf der Hand, wie ich am Anfang schon sagte. Das war als Männer vielmehr extrem mit dem Körper, vielmehr da als erstes mal Robert Mapplethorpe ein. Aber das ist ja auch eine ganz, ganz andere Geschichte, wieder auch mit der Homosexualität und so weiter. Ich bin immer nur, wenn es um Körper ging, grundsätzlich bin ich da immer mehr auf weibliche Künstlerinnen, also auf Frauen gestoßen. Gar nicht absichtlich, aber es war einfach so. Es gibt ja auch die feministische Avantgarde, schauen Sie, Cindy Sherman und so weiter. Da gibt es ja in den 70er Jahren, gab es ja auch, also mit Jenny Holzer, die war dann später und so. Das sind einfach immer viele Frauen, die vielleicht aus ihrer gesellschaftlichen Position und auch immer der Frage, wird man als Frau geboren oder machen einen die gesellschaftlichen Rollen, also Judith Butler, zur Frau. Vielleicht ist die Frau da irgendwie sich mehr in Frage stellen. Aber ich möchte das nicht auf so eine Geschlechtertrennung hin machen. Es hat sich irgendwie, der Weg ging sehr automatisch zu weiblichen Künstlern.
Ist ja auch eine spannende Beobachtung, ja. Und Sie haben ja auch 4 sehr tolle Protagonistinnen ausgewählt, die sehr, sehr faszinierend sind. Eine abschließende Frage zum Film habe ich noch. Wir hatten gerade schon über Herausforderungen gesprochen. Haben Sie auch Momente, die Ihnen ganz besonders schön in Erinnerung bleiben auch oder geblieben sind bisher?
Ach ja, natürlich. Der jüngste Moment, der sehr, sehr schön war wirklich die Premiere in München mit der Anwesenheit von Marina Abramović, die ja hier ihre Oper vorbereitet, die 7 Tode der Maria Callas. Und dann waren natürlich auch beim Drehen wunderbare Momente mit Shirin Nejat zusammen oder auch mit Katharina Sieverding, wo wir das so toll begleiten konnten, wie sie ihre große im öffentlichen Raum Installation machen konnten. Und natürlich auch die Arbeit mit Sigalit Landau, die etwas vorhatte, da haben wir sie begleitet am Toten Meer. Aber es war so interessant, weil das ist fast die Metapher der künstlerischen Suche auch gewesen. Sie wusste noch nicht, wo geht die Reise hin. Und diese Suche, sie suchte da so eine Insel im Toten Meer, eine Salzinsel und hat dann dies und jenes ausprobiert. Und das hat mich sehr berührt, weil sie sich natürlich auch damit sehr empfindlich gemacht hat. Weil sie hat jetzt nicht gesagt, ich mache das und das und das, sondern sie wusste es noch nicht. Und das war sehr, sehr spannend, diese künstlerischen Wege, die ja auch zum Teil Irrwege und dann geht es durch Taylor durch und so weiter und so fort, das etwas mit zu begleiten. Und das Ergebnis war dann toll, was sie dann da gemacht hat. Das war also eine tolle Entdeckung, also mit ihr da so zu arbeiten.
Also, liebe Frau Evelyn Schels, vielen Dank für diesen spannenden Einblick in Ihren Dokumentarfilm Body of Truth und vor allem, dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Und dann sehr gespannt auf jeden Fall für alle Zuschauer, den Film dann in den Kinos sehen zu können letztendlich.
Wunderbar, ich danke Ihnen.
Der Dokumentarfilm Body of Truth ist seit dem 10. September in den deutschen Kinos zu sehen. Und sicher für alle Kunstinteressierten und Neugierigen einen Besuch wert. Damit geht unsere heutige Sendung mit dem Thema Performancekunst und Marina Abramović zu Ende. Wir haben erfahren, was sich hinter dem Begriff Performancekunst verbirgt und einen Einblick in das Leben und die Werke von der Großmutter dieser Kunst, Marina Abramović, erhalten. Wer jetzt neugierig geworden ist, der kann sich auf Evelyn Scheels Dokumentarfilm freuen, in Marina Abramović Biografie Durch Mauern gehen weiterlesen oder sich den Film The Artist is Present für den nächsten Filmabend merken. An den Reglern saß heute Klaus Klein, Redaktion hatte Ulrich Hägele. Alle bisherigen Sendungen findet ihr zum Nachhören in unserer Mediathek. Außerdem findet ihr uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram und Facebook. Schaut doch mal vorbei. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Ich bin Leslie Wendt.